Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 265. Folge vom MLS-Podcast. Und wir sind in der Woche, in der es A, 6000 Spiele gegeben hat und B, vor allem auch noch geben wird, es gibt ja noch weitere, und B, die Spielergehälter sind jetzt veröffentlicht worden. Die MLS-Spielergewerkschaft veröffentlicht ja zweimal im Jahr die Gehälter, einmal im Frühjahr und einmal dann, ja, so im Spätsommer, könnte man zusammenfassen. Und ja, die Liste ist jetzt online. Gut, wer Topverdiener ist, ich glaube, das dürfte allen klar sein. Es ist Messi. Ich will das jetzt alleine, aber nicht mit mir alleine besprechen, so rum, sondern hab wie immer Daniel mit dabei.
Ich grüße euch, werte Gemeinde. Schön, dass ihr reinhört. Ich hoffe, euch geht's gut.
Und ja, Vincent ist weiterhin auf der Suche nach einem Topspieler für Sporting Kansas City. Wer gesehen hat, wie sie diese Woche gespielt haben, weiß auch warum. Da gibt's keine weiteren Fragen. Deswegen ist das vollkommen okay. Aber wie gerade eben schon angedeutet, lass mal in die Gehälter gehen. Messi ganz klar mit 25 Millionen Dollar reines Grundgehalt. Ganz klar Platz 1, was ja im Übrigen auch nicht sein einziges Gehalt ist, weil er bekommt ja zusätzlich auch noch, gut, er bekommt ein paar Extras und ist dann am Ende bei knapp 28,5 Millionen an MLS-Gehalt. Da kommt aber noch dazu, von Apple TV bekommt er Teile davon und auch vom Trikotverkauf. Also ich glaube, insgesamt waren es irgendwie 120 Millionen Dollar oder so in dem Rahmen. Wahnsinnig viel. Jetzt ist die Frage, wer sind denn die Nächsten? Wer sind die Topverdiener der MLS?
Also man muss erstmal zu Messi sagen, du hast das ja richtig aufgeschlüsselt. Es gibt ja in der MLS zum Glück ja diese Transparenz, was Gehälter angeht. Aber nur weil auf dem Papier 25 Millionen Dollar stehen oder 28 mit Bonis, verdient er ja viel mehr. Und es ist ja eigentlich schon eine Schande, dass du als Anbieter der MLS einen Vertrag mit ihm abschließt und ihm dann entsprechend Bonis gibst oder auch Adidas. Es ist ja wie wenn jetzt zum Beispiel der FC Bayern München sagt, gut, wir möchten Erling Haaland, Sky, zahlt ihr bitte und der Zone für jedes Abo, was abgeschlossen wird, ihm zusätzlich Geld. Und Adidas ist unser Sponsor für jedes Trikot, was verkauft wird. Ob es jetzt nur von Schalke, ob es nur von Bayern ist oder Schalke oder wer auch immer noch alles Adidas hat, da auch bitte einen Prozentsatz abdrücken, dass wir ihn finanzieren können. So kann man sich das halt eben vorstellen. Und das führt halt eben zu dieser Ungerechtigkeit, dass du dir dadurch einen Vorteil erschaffst, den kein anderes MLS-Team haben wird. Ich meine, ein Son von LAFC ist auf der 2. Der hat wahrscheinlich keine Bonis. Da sagt Apple TV, ja, cool, dass du da bist, aber juckt mich nicht. Dann kommt Rodrigo de Paul, ebenfalls Inter Miami, auf Platz 3. Und das sieht man ja schon, dass sie, ich will nicht sagen, Geld zum Verschenken haben, aber schon mehr Ressourcen aufbringen können als jetzt andere Vereine, weil wer kann denn schon für zwei Spieler knapp 40 Millionen zahlen? Es zahlt vielleicht drei Vereine gemeinsam. Also das ist ein Jahresetat von drei Vereinen oder generell ein Jahresetat, wenn du alle Kosten zusammenrechnest. Und selbst dann kommt es ja wahrscheinlich noch nicht hin. Gut, Miguel Almirón hat knapp Bronze verpasst von Atlanta United. Man kann sich jetzt drüber streiten, ob die 6 Millionen wirklich gerechtfertigt sind. Er ist noch nicht in der Form zurück, die er einst hatte. Damals, als man ja dieses erfolgreiche Jahr unter Martino hatte, als man auch den MLS Cup gewonnen hat. Und da geht's eigentlich gleich weiter. Lozano, zweites Jahr mit Santiago. Glatte 6. Emil Forsberg. Nicht Leipziger, von den New York Red Bulls. Danke. Und da kommt ein Sam Surridge von Nashville. Und ein bisschen weiter unten, gut, du hast einen Puig von der Galaxy, der in den letzten Wochen, Monaten natürlich aufgrund seiner Verletzungen gar nicht am Spiel teilnehmen konnte, der da ein bisschen wegfällt. Aber ein Thomas Müller, der ja bei Bayern 20 Millionen verdient hat, verdient jetzt ein Viertel seines Gehalts, 5 Millionen und 4 Euro, ganz richtig, die 4 Euro. Die waren wahrscheinlich am Ende ausschlaggebend, dass er sich tatsächlich für Vancouver entschieden hat und nicht für einen anderen Verein.
Der ist man aber auch wirklich in harte Nachverhandlungen gegangen für diese 4 Dollar.
Ja, wahrscheinlich hat Axel Schuster gedacht, gut, Thomas, wir auf die Wiesn kostet zwar keine 4 Euro, aber ich gebe dir schon mal einen Bruchteil für das Geld. Und dann passt es. Beziehungsweise bist du 3 Jahre da, kannst du ein Bier kaufen. Hast du eigentlich, wo wir gerade Thomas Müller erwähnen, der hat vor wenigen Wochen ein Video hochgeladen mit Bier-Ranking. Also so Gipfelbier, Kabinenbier, ich glaube Duschbier war dabei, Frühschoppen. Dann kam noch warmes Bier und lauter so Zeug. Also man kriegt einen Thomas Müller zwar aus Bayern, aber Bayern nicht aus Thomas Müller. Sehr, sehr schönes Video oder Kurzvideo. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ansonsten, ja, selbst ein Charles Chill ist mit 4,5 Millionen, ich will nicht sagen, gut bedient, aber das sieht man ja, wie schnell das rapide abfällt. Beziehungsweise ich sage es anders. Du hast, ich habe gerade erwähnt, 33 Millionen für ein Inter Miami mit 2 DPs. Und wenn du jetzt die nächsten 5 zusammenrechnest, kommst du, glaube ich, annähernd dran. Also Son, Almiron, Lozano, Forsberg und Soric, die alle irgendwie gemeinsam, vielleicht noch mit Puig, kommen an das Gehalt von Inter Miami ran. Es ist traurig, dass es möglich ist.
Ja, ich suche gerade die Grafik. Es gibt eine Grafik, die nochmal zeigt, wie viel die Teams so für ihren Kader ausgeben. Vielleicht überrascht es keinen, aber es gibt ein Team, was schon auch mit einem größeren Abstand zu allen anderen Teams ist, mit ihrem Gesamtspielerkader. Das ist natürlich Inter Miami mit 54,6 Millionen. Und das ist nur, okay, das ist in dem Fall mit Bonuszahlungen, aber trotzdem, ja, Platz 2 ist der LAFC mit 32,7 Millionen. Da ist schon ein gewaltiger Abstand. Platz 3 ist dann übrigens Atlanta United, wo man sich schon mal fragen muss, wie kann das sein, dass ihr so einen hohen Kader habt? Also, ja klar, Almiron ist drin, der verdient sehr, sehr viel. Latilat ist mit drin, verdient auch extrem viel. Aber die Ergebnisse sind nicht die, sie brauchen würden. Ja, und auch die Galaxy mit 26 Millionen, gefolgt von Vancouver mit 24 Millionen. Aber ja, wie gesagt, Inter Miami eindeutig Platz 1. Die Frage ist, wie ist das möglich? Aber gut, die stellen wir uns seit Jahren. Wir können ja mal noch kurz, wir sind jetzt weniger als einen Monat vor der WM. Und da können wir ja noch mal auf News schauen. Es gibt nämlich ein paar Kleinigkeiten, die noch dazugekommen sind. Hast du was mitbekommen?
Nee, klär mich auf.
Also erstmal, die FIFA hat Trikots veröffentlicht, die quasi auf die Austragungsorte dann gemünzt sind. Das sind so Special Trikots. Sie hatten es vorher irgendwie auch schon mit T-Shirts und Postern. Und jetzt gibt es halt Shirts in Form eines Trikots, die an sich ganz okay aussehen. Also an dem Design liegt es jetzt nicht. Aber die kamen nicht so gut an bei den Fans, weil sie kosten $375. Also ich weiß nicht, ob die FIFA irgendwie merkt, dass sie da an einem Punkt sind, wo sie völlig fern jeglicher Realität sind. Und in dem Fall, es ist ja nicht mal ein Busticket oder so, wo es ja zuletzt auch schon Ärger gab, sondern das ist wirklich was FIFA-Eigenes. Und $375 für ein Trikot, was ja nicht mal gespielt wird, sondern einfach nur ein Merchandise-Produkt ist schon ein bisschen absurd, kam, wie gesagt, gar nicht so gut an. Aber es gibt gute Nachrichten, zumindest kleinere gute Nachrichten. der Preis für das Bahnticket von New York nach New Jersey zum MetLife Stadium ist gefallen. Von ursprünglich $150 ist man bei der Bahn jetzt auf $98 gegangen. Und beim Bus war man ja ursprünglich bei so etwa $80. Da ist man jetzt auf $20 gegangen, was unter anderem daran hängt, dass man sich dazu entschieden hat, Schulbusse einzusetzen, zumindest an schulfreien Spieltagen. Und mit diesen Schulbussen transportiert man dann die Fans zum Stadion. Also da hat man zumindest ein bisschen Einsehen gehabt. Und Teams, die einen Spieler entsenden, ich habe da jetzt noch keine hundertprozentig valide Quelle gefunden, aber es geistert so ein bisschen durchs Internet seit Tagen. Teams bekommen pro Tag, an dem sie quasi diesen Spieler entsenden, und selbst wenn sie schon in der Gruppenphase ausscheiden, $11.000. Das heißt, laut dem, was man im Internet lesen kann, wie gesagt, ich kann es nicht 100% verifizieren, ob das wirklich stimmt. Insgesamt bekommt also ein Team pro Spieler $250.000 für den gesamten Zeitraum. Was ja ein ganz nettes Handgeld wäre.
Es heißt, nur dass ich es richtig verstehe, Schalke stellt Dzeko und Katic ab auf alle Fälle. Dafür kriegen wir schon mal 500.000 fix, egal wann die rausfliegen.
Das sollte so sein, genau.
Wäre natürlich genial, wenn man da Geld bekommt, dann gerne noch ein paar mehr nominieren.
Ja, ist vielleicht auch ein schöner Anreiz für die Teams, künftig dann wirklich dazu zu sorgen oder dafür zu sorgen, dass du Spieler bekommst, die Nationalmannschaftsniveau haben und sie dann auch freiwillig entsendest. Wenn du weißt, bei der WM, vielleicht aber auch bei Europameisterschaften und Co., dass es da nochmal ein bisschen Geld für gibt. Ansonsten, ja, es gibt immer noch irgendwie Ärger mit den FIFA-Tickets an sich. Es gibt da immer noch viele im Verkauf, die aber weiterhin horrende Preise haben. Also das Thema ist komplett undurchsichtig mittlerweile oder die ganze Zeit ja schon. Die FIFA scheint selbst ein wenig unzufrieden damit zu sein, weil sie ungeplant, das war vorher wie gesagt nicht angekündigt, nochmal einen freien Verkauf gestattet hatten, jetzt am 7. Mai oder 8. Mai war das, wo man dann sich auch nochmal Tickets kaufen konnte. Aber das Problem ist, dass deren Website so dermaßen buggy und blöd ist, dass da viele beim Kaufen schon wieder gescheitert sind, einfach nur aufgrund der Technik. Aber in Vancouver mussten sie, ich glaube es war Vancouver oder Toronto, zumindest in einer kanadischen Stadt, mussten sie den Ticketmarkt schließen, den für den Weiterverkauf, weil es dort seit kurzem ein Gesetz gibt. Und dieses Gesetz verbietet beim Weiterverkauf von Karten, dass diese mehr kosten, als sie ursprünglich mal gekostet hatten. Das ist natürlich sehr, sehr gut, muss man sagen. Okay, hast du zur WM noch irgendwas?
Nee. Also wie gesagt, ich weiß nach wie vor nicht, ob ich sie anschauen soll, weil es reizt irgendwie so nicht, wenn du vieles da mitbekommst. Aber wahrscheinlich werde ich es mir trotzdem geben. Vor allem freue ich mich natürlich auf, ich glaube, Haiti gegen Schottland, was um 3 Uhr nachts stattfinden wird an einem Sonntag. Ich glaube, da sehe ich mich.
Ja, ja. Es übrigens, wer Fan von der iranischen Nationalmannschaft ist, der weiß es wahrscheinlich schon. Es gibt da Visaprobleme. Von 5 Spielern ist der Antrag auf ein Visum abgelehnt worden. Das ist natürlich, also klar, so kannst du auch eine Weltmeisterschaft gewinnen, indem du einfach bei sämtlichen Teams das Visum verweigerst, damit sie nur die schwächsten Spieler schicken können. Das wäre eine Strategie. Na gut, ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und dann gehen wir mal in den sehr weitgehenden MLS-Spieltag. Und da gibt es nämlich einige Überraschungen und vor allem auch 2 neue Rekorde. Also bis gleich beim MLS-Podcast.
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest. Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv, widersprüchliche Aussagen, ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast. Und ja, lass mal gleich mit Inter Miami anfangen. Die haben auch eine, sagen wir mal, recht erfolgreiche Woche, was vielleicht daran liegt, dass sie zwei Auswärtsspiele hatten, weil zu Hause gewinnen ist ja ein bisschen schwieriger geworden. Aber ja, sie mussten, wie gesagt, auswärts ran. Und das lief ganz schön gut. Zuerst waren sie in Kanada unterwegs, in Toronto, und führten zwischenzeitlich auch mit 4:0. Ich habe das Spiel zum Teil gesehen und habe nach dem 4:0 abgeschaltet, weil Toronto so dermaßen unfähig war. Und sich hat immer wieder in die gleiche Situation spielen lassen, woraus denn die Tore entstanden waren. Also die haben sich super leicht ausspielen lassen. Und dabei gab es einen Rekord von Messi, der es geschafft hat, innerhalb von 64 Spielen 100 Scorerpunkte zu machen. MLS-Rekord. Ich überlege gerade, wer Platz 2 war. Aber es war ein sehr weiter Abstand. Da waren es, glaube ich, 99 Spiele gewesen. War es Sebastian Giovinco? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber wie gesagt, sehr, sehr weiter Abstand. Hast du dir zufällig die Partie zwischen Toronto und Inter Miami angesehen?
Bei mir ist es meistens so, manchmal morgens, wenn ich wach bin, also am Sonntagmorgen, und ich die Highlights auf YouTube gehe, schaue ich mir meistens die Highlights an von ein paar Spielen. Zum Beispiel von den Sounders natürlich immer, ohne mich halt spoilern zu lassen, weil ich finde es halt einfach cooler, wenn du so die Spiele anschaust. Da ich aber wenig Zeit hatte am Sonntagmorgen, weil ich erst um 2:30 zu Hause war, weil ich ja im Stadion war und ich eben am Sonntag weg musste, kam ich nicht dazu, die Highlights anzuschauen. Dann habe ich gesehen, aha, 4:2 muss ich mir nicht geben, weil was bringt es mir, einen Miami-Sieg in Highlights anzuschauen, da gehe ich lieber 10 Minuten laufen.
Ins Eiswasser.
Eben.
Ja, kann ich schon verstehen. Das 1:4 war durchaus ein interessantes Tor, weil es zeigte den größten Schwachpunkt von Inter Miami, die Verteidigung. Und in dem Fall ist die Situation eigentlich komplett ungefährlich für Miami. Man hat den Ball, ist zwar am eigenen Strafraum, aber es ist genug Platz da, die Gegner greifen jetzt nicht so wahnsinnig viel an, machen jetzt keinen großartigen Druck. Und trotzdem verpasst ein Inter-Miami-Spieler, als er den Ball rüberpassen will, er verpasst ihn einfach. Es sieht nicht MLS-Liga-Niveau-mäßig aus, obwohl er schon einiges an MLS-Erfahrung hat. Und dadurch bekommt ein Toronto-Spieler den Ball und sie können ihn sehr schnell machen. Wie gesagt, der größte Schwachpunkt von Inter Miami ist und bleibt die Verteidigung. Sie hatten in dieser Woche ja noch ein zweites Spiel. Das war dann gegen Cincinnati. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Endete 3:5. Und Cincinnati hat zweimal geführt. Sie führten zwischenzeitlich 3:2. Da kam der Ausgleich und dann noch zwei weitere Tore. Also ja, auch da hat man das Verteidigen, glaube ich, eingestellt. Gut, eines der Tore war ein bisschen bitter, weil Matt Miazga den Ball einfach rausschießen will aus dem Strafraum und dabei versehentlich Messi anschießt und vor dem prallt der Ball einfach ins Tor. Sehr einfaches Tor für Messi in dem Fall. War vielleicht auch gar nicht so gewollt von ihm, aber okay. Und das letzte Tor ist als Eigentor gewertet worden, weil es in dem Fall vom Torwart aus weiter ins Tor gegangen ist, aber ehrlich gesagt, für mich sah es so aus, als wäre der Ball so oder so ins Tor gegangen. Ich hätte es jetzt nicht als Eigentor gewertet, sonst wäre es ein Messi-Treffer gewesen. Naja. Aber ich glaube, in dem Spiel war das ein Tor, ist wegen Abseits, und es war tatsächlich auch ein Abseits, weggepfiffen worden. Das hat mich ehrlich gesagt überrascht, dass die MLS-Schiedsrichter sich sowas trauen, ein Messi-Tor abzupfeifen. Vielleicht kriegt dieser Schiedsrichter im nächsten Jahr keinen Vertrag mehr.
Genau, darf nur noch USL pfeifen.
Genau, hey, muss die Liga
wie wechseln. Du gesagt hast, man hat es halt gesehen, also ich habe mir die Highlights gegen Cincinnati angeschaut, verteidigen, das kann man eben irgendwie nicht, also sie haben ja einfach viel zu wenig Geld und also viel zu wenig Geld reingesteckt. Ich meine, klar, irgendwo musst du sparen, wenn du deinen Offensivleuten 40 Millionen aufwärts gibst. Ich glaube, es war Rodrigo de Paul, der beim Tor von Evander, das ist ja das Dümmste, was du machen kannst, Evander schießen lassen, also es war phänomenal, das 3-2 von Cincinnati. Der geht einfach ganz normal an ihn vorbei und ich weiß nicht, ob er lustlos war oder sonst irgendwie was, aber wäre das mein Spieler gewesen, ich hätte ihn ausgewechselt für die Lustlosigkeit. Aber gut, am Ende ging es gut. Wir haben 4-3 gewonnen, 5-3 gewonnen und haben halt auch wieder in 2 Spielen 9 Tore geschossen. Klar, auch 5 gefressen, aber du kannst 10 Tore fangen, wenn du 11 schießt.
Ja, das ist auch der einzige Vorteil von Inter Miami. Die schießen vorne sehr viele Tore, deswegen ist egal, dass hinten die Verteidigung wirklich schwach ist. Aber ja, was machen sie, wenn irgendwann die Stars dann weg sind? Gut, das ist ein Problem von Zukunft Inter Miami. Ich würde mal ganz gerne kurz auf die Partie zwischen Nashville und DC United gehen. Die war sagen wir mal, interessanter. Sie war ein bisschen aufgeheizter, hatte ich so den Eindruck. Das erste Tor von DC United kam, wenn ich mich richtig erinnere, aus der Ecke heraus. Und warum auch immer hat der Schiedsrichter dann auf Abseits überprüft. Festgestellt, ist keine Abseits, hat das Tor gegeben. Später gab es von Nashville noch ein Tor, was weggepfiffen wurde. Wegen Abseits. War, glaube ich, okay, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber in dieser Partie hatte DC United mit 2-0 geführt und am Ende ging die Partie mit 2-2 aus, weil sie sich in der 89. Minute auch noch hatten einen eingefangen, der, also, sie haben da offensichtlich gepennt. Aber ja, das ist, es war eine durchaus wilde und interessante Partie, muss man sagen. Vielleicht ein bisschen interessanter als die Portland Timbers gegen Sporting Kansas City. Was ist denn da passiert?
Ja, es gab Vereine, beziehungsweise ich klär's anders, wenn du Auswärtsspiele hast, dann musst du ja ziemlich weit reisen und in Deutschland nimmst du, selbst wenn du von Ruhrpott, also von NRW nach München fährst oder Bayern, den Bus auch, wenn du quer durch Deutschland fährst, also seltenst nimmst du mal einen Zug oder so. Auch das gibt's natürlich, aber du fliegst generell nicht. Und beim Spiel war es so, dass natürlich die Distanz von Missouri zu Oregon ist ein bisschen weit. Da nimmst du keinen Bus, da nimmst du einen Flieger. Aber aufgrund der steigenden Preise für Kerosin, Ausfälle von Flugzeugen oder von Flügen und so weiter, war es halt so, dass die Mannschaft von Kansas City irgendwie die erste Halbzeit verpasst hat. Also die, ich habe mir die nicht die Highlights angeschaut, aber ich habe nur gelesen, dass wirklich in der ersten Hälfte eigentlich nur Portland auf dem Feld war. Und du von Kansas City gar nichts gesehen hast.
Es waren 3 Spieler von Kansas City auf dem Platz, die haben nämlich gelbe Karten bekommen.
Okay, dann kam es aber mit Verzögerung.
Du musst ja auch Leute auf dem Platz haben, damit das Spiel überhaupt angepfiffen werden kann.
Nein, also nach 26 Minuten stand es halt 4-0. Bisschen peinlich.
Ja, ich habe gerade mal nachgesehen. In der Footmob-Statistik hatte Portland 6 Torschüsse. Die Partie endete übrigens mit 6-0. Und ehrlich gesagt, so wirkte das auch, dass gefühlt jeder Torschuss ein Tor war. Von Sporting Kansas City nach vorne hin ging halt wirklich absolut gar nichts. Es existierte gar nichts da in dieser Partie. Aber es ist halt das Bild, was man schon länger von ihnen kennt. Allerdings, sie haben jetzt zuletzt gegen LA Galaxy gespielt. Und da, man glaubt es kaum, gab es einen Sieg für Sporting Kansas City. 3-1 endete am Ende die Partie. Also vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung.
War aber, und, muss ich kurz eingreifen, Ergebnis war aber eigentlich höher. Und dass es der Spielverlauf gibt, finde ich das Ergebnis nicht her. Es war halt so ein Tag, wo dieses, ich will nicht sagen, das Spielglück auf deiner Seite hast, aber es gibt, du kannst das Spiel 10-mal spielen und 9-mal gewinnt die Galaxy. Oder 8-mal, einmal geht es unentschieden aus und einmal gewinnt Sporting. Und jetzt hatten wir halt eben diese 10%, wo Sporting gewinnt, weil die Galaxy, die war stark. Also klar, sie haben nur ein Tor geschossen. Nach dem 3-0 ist 3-1, kurz vor Schluss, ich weiß, aber nichtsdestotrotz, ich würde nicht sagen, es war ein Spiel auf Augenhöhe, aber es kann in beide Richtungen ausgehen, Tendenz eher Galaxy.
Ich wollte jetzt eigentlich auch nur Sporting groß loben, weil sie bald gegen die Red Bulls spielen werden. Und wir wissen, was passiert, wenn ich negativ über Teams
rede. Ja, aber die Galaxy spielen am Wochenende gegen
ganz
uns.
Ganz tolles Team.
Deswegen kann ich ja kein böses Wort verlieren. Ich bin gebrannt, Marc, von Sporting.
Oh,
ist
mit der Art.
Nein, also, ich habe die Highlights tatsächlich nicht angeschaut, aber ich muss natürlich die Galaxy loben, wenn es gegen meine Sounders geht.
Es ist halt wirklich immer so, wenn du über irgendein Team negativ sprichst und kurz darauf dein eigenes Team gegen dich spielt, dann kannst du Brief und Siegel drauf geben. Und die Red Bull Sweppe sind zurzeit so unbeständig und spielen gerade gegen schwache Teams so, so schlecht. Es ist in dem Fall auch noch ein Auswärtsspiel gegen Sporting Kansas City. Mich würde es nicht mal überraschen. Mich würde es abfacken, aber mich würde es nicht überraschen. Allerdings muss man auch dazu sagen, sie haben jetzt, das letzte Spiel war gegen Columbus Crew, beziehungsweise die letzten zwei Spiele haben sie gewonnen, aber da ist noch ganz viel Bedarf zur Verbesserung. Aber es gab eine Sache, die durchaus interessant war. Sie haben jetzt nämlich einen neuen Rekord, beziehungsweise ein Spieler hat den, Justin Hall, 18 Jahre jung, ist jetzt der jüngste Spieler mit einem Hattrick. Er hat in der Partie gegen Columbus Crew, die 3-2 gewonnen wurde, hat er logischerweise alle drei Tore gemacht. Der weiß, wo er stehen muss, der steht immer am richtigen Fleck, um dann das Bein reinzuhalten und das Tor zu machen. Das sind in der Regel von ihm keine krassen Tore, sondern der steht einfach nur da, wo er stehen soll, hält das Bein rein oder rutscht dann rein und macht das Tor.
Wie der gute,
also,
alte Raumleute.
Durchaus interessanter Spieler.
Glaubst du eigentlich, dadurch, dass jetzt er der Rekord halt ist, Justin Hall, dass die MLS hingeht und Messis biologisches Alter nochmal einschätzen lässt und zu dem Entschluss kommt, dass er 18 ist, nur dass er wieder Rekordhalter ist?
Oh, das könnte durchaus sein. Vor allem ja auch die Größe. Er scheint ja noch nicht ganz ausgewachsen zu sein. Das könnte also durchaus noch im Teenageralter sein. Ja, wahrscheinlich müssen sie das mal machen. Oder sie geben ihm ohne Überprüfung den Titel dann. Am Ende der Saison wird einfach, werden alle Bücher nochmal korrigiert. Ja, aber so viel dazu. Sporting Kansas City ist ein super Team. Wirklich großartig. Es gab ansonsten noch eine interessante Partie, die war zwischen Orlando und Philadelphia Union. Die Union hatte unter der Woche gegen die Refs gespielt, beziehungsweise nee, letztes Wochenende hatten sie gegen die Refs gespielt, da mit 2-1 verloren und mussten jetzt auswärts gegen Orlando ran. Gegen die Refs mussten sie auch auswärts ran. Und eine Sache ist mir aufgefallen, sie hatten nicht Andrew Blake im Tor, sondern sie hatten einen, wie heißt er, ich glaube 20-Jährigen im Tor. Und der hatte es in dieser Partie wirklich nicht leicht und es war irgendwie ziemlich bitter für ihn. Er hat einen Fehler gemacht, der zu einem Tor geführt hatte, indem er, ich meine, er kam zu früh raus oder ähnliches. Und ja, dementsprechend hat das Orlando da recht einfach gemacht. Aber auch hinten bei Orlando stimmte einiges nicht. Sullivan hat auch ein Tor gemacht, sein erstes MLS-Tor. Und die Partie endete am Ende 4-3 für Orlando, nachdem man zwischenzeitlich ja 2-1, glaube ich, geführt hatte. Dann 3-1 hatte man geführt, dann hatte Sullivan nochmal den Anschlusstreffer gemacht. Also es war schon ein einziges Hin und Her, es war durchaus spannend. Zwischenzeitlich startet es dann eben 3-3 und auch da wieder kurz vor Schluss dann der Rettungstreffer für Orlando. Für Philly sehr bitter, sie sind wieder letzter Platz in der Eastern Conference. Aber da fällt schon auf, das ist echt ein sehr junges Team. Und gerade jetzt mit einem 20-jährigen Torhüter im Tor, weil Blake verletzt ist. Vielleicht wäre die Partie auch anders verlaufen mit einem anderen Torhüter in dem Spiel. Aber ich würde dem da jetzt nicht vollumfänglich die Schuld geben.
Nein. Er hat halt, ist 1-0 ist halt, ich will nicht sagen seine Schuld, aber...
Naja.
Ja. Ich meine...
Also da, also, ja, da muss man schon sagen, ist er groß dran beteiligt.
Also es war sein erstes Spiel für Philly, zumindest in der Saison. Hat davor eigentlich vermehrt bei der zweiten gespielt und saß auf der Bank. Ich glaube, es ist die fehlende Spielpraxis. Also es hat einen Elfmeter verschuldet, hat auch gelb gesehen dafür. Und ansonsten, ja.
Ach stimmt, das war's, genau.
Ist halt super ärgerlich, finde ich. Also du machst halt gibst ja keine gute Visitenkarte für dich ab. Wenn du da spielen willst. Ich meine, letztes Jahr hat er, glaube ich, öfters gespielt. Da hatte der auf alle Fälle mehr Einsätze. Also er hat natürlich MLS-Erfahrung, aber trotzdem fehlende Spielpraxis. Und ich glaube, das kommt in den nächsten Wochen. Er ist zwar kein Andrew Blake, aber ich glaube, es ist wichtig, ihm diesen Rückenwind zu geben und zu sagen, hey, du bist weiterhin unser Mann und unsere Nummer 2 und wir glauben an dich. Weil jetzt irgendwie jemand anderen zu holen, bringt nichts, weil Philly steht für eine überragende Jugend. Also, was die für Spieler entwickelt haben oder rausgebracht haben, abgesehen jetzt von beiden Aaronsons, ist phänomenal und gehört mit zu den besten der MLS. Zumindest was die Ausbildung und Entwicklung junger Spieler angeht.
Na gut, sie haben ja noch George Marks. Der ist 26 Jahre jung, auch noch in einem sehr guten Torwartalter. Und der wird auch viel in der zweiten eingesetzt. Also sie könnten theoretisch da durchaus rotieren, aber wie gesagt, ich würde ihm definitiv nicht vollumfänglich die Schuld für diese Partie geben. Aber hat er jetzt fehlende Spielpraxis? Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil er schon auch bei der zweiten relativ viel spielt. Da, generell würde ich sagen, ist das noch fehlende Erfahrung, weil recht jung, vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt an dem Tag.
Wobei George Marx...
Und generell.
Ich muss kurz eingrätschen, klar. Er ist ein bisschen älter, aber der hat zum Beispiel gegen... Wie heißt es? Gegen euch, gegen eure Zweitvertretung. Ein super Spiel angeblich gemacht. Also warum mal nicht rotieren? Also... Weiß nicht. Vielleicht gibt er dir auch ein bisschen mehr Sicherheit. Also es kann natürlich auch sein, dass du da einfach mal was riskieren musst, sage ich. Aber wie gesagt, es ist so schwer und ich glaube, beide könnten es eigentlich, beide machen es nicht schlecht. Aber er hat halt zuletzt MLS 2023 gespielt und danach halt nicht mehr.
Ja, genau.
Aber da war auch nicht schlecht, wohlgemerkt.
Ja, deswegen, also sie haben durchaus noch einen zweiten Torhüter, den sie nutzen könnten, beziehungsweise Andrew Blake wird auch jetzt im Laufe des Monats wiederkommen. Ja, okay, gut, das ist gut. Es ist auch nicht mehr so lange bis zur großen Pause. Aber sie können wahrscheinlich auf ihre Nummer 1 bald wieder setzen. Und dann mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ja, bei Philly ist weiterhin ein Riesenproblem, muss man sagen. Aber gut, denn die Saison können sie im Prinzip abhaken. Nehmen sie als Erfahrung. Lass die jungen Spieler spielen, lass sie eine Erfahrung sammeln und hol dir dann entweder in der nächsten Transferphase für diese Saison, aber das würde ich schon fast für Quatsch halten, sondern dann in der nächsten Transferphase hol dir da die starken Spieler. Wobei jetzt im Sommer wäre es eigentlich sinnvoller. Hol dir die guten Spieler, bau das Team auf, wie du es brauchst und dann starte in der nächsten Saison von vorne rein. Es gab noch ein weiteres Spiel mit einem sehr hohen Ergebnis, nämlich 5-0 für San Diego gegen Austin. Ehrlich gesagt, ich habe nicht viel von Austin gesehen. Also das war auch eine sehr klare Partie. Aber da war jetzt auch irgendwie nichts Besonderes dabei. Wie gesagt,
San Diego ist halt wieder
sehr
da.
Sehr starke Partie.
Die haben so ihre Mini-Krise oder ihr Mini-Down, ich will nicht sagen überwunden, weil lieber 5x 1-0 als einmal 5-0 gewinnen. Aber es wird sich dann, denke ich, zeigen. Was Rares da draus macht.
Ja. Auch Vancouver hat fast erwartungsgemäß wieder gewonnen gegen Dallas mit 2-3. In dem Fall auch Bärhalter hat wieder mal getroffen, mit 2 Treffern sogar. Die sind solide auf Platz 1 der Western Conference. Und jetzt die Frage, wie lief es denn bei den Sounders?
Man musste dazu sagen, gerade wo du Vancouver ansprichst, die hatten ja vergangenes Wochenende gegen San Jose gespielt, was ja schon das Spitzenspiel war. Ging 1-1 aus nach einer frühen Führung von San Jose, hat der Bärhalter ausgeglichen, kurz vor Schluss. Und jetzt gab es ja das nächste Spitzenspiel, sage ich mal. Und San Jose ist die Saison überraschenderweise gut. Ich glaube, wir hatten sie ein bisschen weit unten eingeschätzt in unserer Prognose. Und auch hier, muss man sagen, gelang San Jose wieder dieser frühe Führungstreffer. Und der ist, oder war gegen Vancouver, war der essentiell wichtig. Klar, ich muss keinem von euch erzählen, dass eine frühe Führung dem Spiel A nur gut tun kann. Aber B, vor allem dem Team, wo trifft, enorm gut tut. Ging auch bis zur Halbzeit. Es gab einen Elfmeter für uns, für die Sounders, zum Ausgleich. Damit ging man noch in die Pause. Und in der zweiten Halbzeit haben wir halt, ich würde nicht sagen, den besseren Start erwischt. Aber wir waren schon eher dran am 2-1 als San Jose. Gelang dann auch. Leider war die Führung nur von kurzer Dauer. San Jose, wie gesagt, Schwitzenteam, die stehen nicht ohne Grund oben, wieder ausgeglichen. Bei beiden Toren macht man Thomas keinen Vorwurf. Übrigens, der eine Schuss zum 2-2 ist abgefälscht und das 1-0 habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber da macht er auch nichts. War, glaube ich, ein Fehler von der Abwehr. Ich weiß nicht, wer es war, spielt zurück. Irgendwie will Thomas rauskommen, sieht aber, ich bin zu langsam oder pack's nicht, muss natürlich entsprechend das kurze Eck zumachen, aber ja, hat er geklepft. Und dann kurz vor Schluss kommt eine sehenswerte Flanke von Nuhu, die verwertet wird zum 3-2 Erfolg und so gewinnen die Sounders. Muss sagen, ja, Sieg nehme ich mit, aber war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, beziehungsweise es war ein gutes Spitzenspiel, was eigentlich hätte kein Sieger verdient, muss ich sagen, aber die 3 Punkte nimmt man mit. Überraschterweise haben wir weiterhin irgendwie 5 Punkte Abstand auf Platz 2 und 1, aber auch 2 oder 1 Spiel weniger. Also ich mache mir keine Sorgen, dass wir die Playoffs verpassen, gerade mit der Verteidigung. Wir haben einen sehr guten Torwart, überrascht mich echt wirklich immer wieder aufs Neue, wie stark Andrew Thomas das Erbe von Stephen Fry antritt, was ja schon eine große Bürde ist. Ich meine, man kann es vergleichen mit einer Ära von Emanuel Neuer, wo ein Jonas Urbig jetzt langsam rangeführt wird. Aber ja, mal schauen, was die Zukunft bringt.
Aber ja, muss man tatsächlich sagen, Vancouver auf 1, die Earthquakes auf 2 und die Sounders auf 3. Also die Spitze da oben ist sehr interessant. Und der LAFC übrigens nur auf 5, wenn man ja mal zurück denkt, wie hoch der Kader dort finanziert ist.
Aber die kommen auch wieder. Also
ja, ja, klar.
Jetzt, es reicht irgendeine dumme Aktion bei einer WM, dass sich irgendein Spieler verletzt und dann sieht es ganz wieder komplett anders aus. Von daher.
Wobei natürlich, man muss sagen, die Sounders haben erst 11 Spiele. Die meisten haben schon 13 Spiele. Vancouver hat 12 Spiele. Also da könnten sich 2 Teams jetzt ein bisschen weiter nach oben setzen, beziehungsweise die Sounders hatten einen ganz guten Anschluss an die Earthquakes wieder. Also mal sehen, es bleibt spannend in der Eastern Conference, in der Western Conference. In der Eastern Conference war zuletzt, glaube ich, Nashville auf 1. Ja, genau, Nashville ist auf 1 mit 27 Punkten. Inter Miami mit 25 Punkten auf 2, die haben aber auch schon ein Spiel mehr. Und New England weiterhin auf 3. Also da bleibt es interessant. Jetzt am kommenden Wochenende, ihr hört diese Folge nach dem Spieltag jetzt dann. Auch da geht es weiter. So gefühlt sind es wirklich 1000 Spiele in dieser Woche gewesen. Unter anderem das New York Derby wird stattfinden. Mal sehen. Ich bin nicht so 100% optimistisch.
Mal schauen, was für.
Ansonsten hast du noch was?
Soweit habe ich nichts mehr. Es ist, wie gesagt, Double Game Week. Da sind immer ein paar Spiele. Da ist es auch immer schwierig für uns natürlich, alles unter einen Hut zu stemmen. Aber ich denke mal, jetzt nach dem Wochenende haben wir danach eine entspanntere Woche, wo wir dann ein paar Themen nochmal entsprechend besprechen können. Aber wie gesagt, ich habe nichts mehr soweit. Anne, ich bin durch. Sonst.
Na gut, die letzten Spiele finden auch am 25. Mai statt. Also es ist gar nicht mehr so lange. Und dann kommt diese wahnsinnig lange Pause bis zum 17. Juli. Und ja, da werden wir dann mal sehen. Gut, dann soll es das aber für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns wie immer gerne Feedback. Das könnt ihr machen auf Instagram unter MLS Supporters Germany oder auf Facebook unter US Soccer News. Und ansonsten, ja, kommt gerne auf den Discord-Channel und dann viel Spaß bei den Spielen. Wie gesagt, ein paar sind's noch bis zur großen Pause. Bis dahin.
Bye, bye.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.